Subkutan.
Kultur vondert hudgald.
Culture that gets under your skin.
Es ist der erste Mittwoch im Juni auf Radio Rabe. Das heisst, Zeit für unseren allmonatlichen Subkutan-Talk. Unser heutiger Studiogast ist Kinder- und Jugendpsychotherapeut und arbeitet beim Ambulatorium für Folter- und Kriegsopfer vom Schweizerischen Roten Kreuz zu Bern. Dort werden seit dem 95 kriegs- und foltertraumatisierte Migranten von Fachpersonen betreut. Eine von diesen Fachpersonen ist der Silvan Holzer. Mit ihm reden wir über die Kraft des Spielen und darüber, wieso für traumatisierte Kinder eine Psychotherapie entscheidend sein kann. Das Gespräch führt Nicola Mohler.
Subkutan Talk.
Herr Holzer, die arbeiten mit Kindern, die durch Krieg und Flucht traumatisiert sind. Die werden vom Kinderarzt zu euch überwiesen. Jetzt, wie muss ich mir eure tägliche Arbeit mit diesen Kindern vorstellen?
Es ist ja so, dass die Kinder die kommen eben durch den Kinderarzt zu uns und dann machen wir zuerst eine Abklärung, eine fundierte Abklärung, wo es darum geht, wirklich festzustellen, was die Kinder brauchen. Und wenn das so ausfällt, dass wir das Gefühl haben, dass Traumatisierung vorliegt und die Kinder durch eine traumaspezifische Psychotherapie könnte profitieren, dann probieren wir in regelmässig stattfindenden Therapieterminen mit diesen Kindern zu arbeiten, mit je nach Alter verschiedenen Techniken und Methoden.
Wir kommen dann erst später dazu zum Spielen. Das ist ja eine von, wie ihr mit diesen Kindern arbeitet. Man muss vielleicht, ich war letzte Woche bei euch noch im Büro gewesen. Ihr habt den Raum, ihr hockt nicht hinter dem Schreibtisch, ihr habt ein Zimmer mit Spielsachen, mit Puzzle, mit Stofftier. Das ist dort, wo ihr mit diesen Kindern euch befasst, richtig? Ja?
Genau, das ist der Raum, den ich habe, der Spieltherapieraum, wo ich arbeite. Ich arbeite ein bisschen nach der Methode, dass die Sprache des Kindes Spiel ist. Das heisst, ich gehe davon aus, dass das Kind in seiner Entwicklung, wo Spiel ein ganz wichtiger Teil ist, das, was uns beschäftigt, zeigt und dementsprechend auch Probleme oder nicht verarbeitete Sachen sich im Spiel widerspiegeln. Und meine Rolle vor allem darin zu sehen, ist, die Kinder dann in dem Spiel zu begleiten, aber auch dann positive Beziehungserfahrungen zu ermöglichen im Spiel drin.
Jetzt kann man sagen, zum Spielen braucht es nicht unbedingt eine Sprache, aber ihr habt gleich doch Kinder und Familien, die vom Ausland kommen, die vielleicht noch kein Deutsch können. Wie kommuniziert ihr miteinander?
Wir arbeiten mit interkulturellen Dolmetschern, professionell ausgebildeten Dolmetschern, die beim Roten Kreuz bei uns Angestellte sind. Wir haben einen Pool von rund 20 Mitarbeitern, die dolmetschen. Und wenn nötig ist, in Familiengesprächen oder Einzeltherapien unterstützen, was sehr ein wertvoller Beitrag ist.
Mhm. Jetzt, wir kommen eben dann, wie schon gesagt, zum Spielen und zum Konkreten. Jetzt müssen wir vielleicht zuerst vorab noch sagen, Trauma. Also das Trauma ist eine psychische Verletzung, kann es sein. Jetzt, welche Art von Traumata begegnet ihr bei den Kindern, bei euch?
Ja, man teilt eigentlich die traumatischen Erfahrungen so in verschiedene Kategorien. Also das kann man sagen, es gibt entweder so unvorhersehbare, zum Beispiel naturbedingte Traumata, die entstehen. Und dann gibt es auf der anderen Seite gibt's zwischenmenschliche Traumata. Und dann ist es auch von der Intensität, wo man das unterscheiden tut. Man kann einfach grob zusammengefasst sagen, die schlimmste Erfahrung, die Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene machen können, ist, wenn sie sogenannte interpersonelle Traumata erleben, also Gewalt vom Mensch am Mensch verübt. Und wenn das einen chronischen Charakter hat, also wenn das wiederkehrend durch zum Beispiel im Krieg oder durch die Flucht passiert, dann ist das natürlich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit verbunden, dass die Menschen posttraumatische Belastungsstörung oder eine Traumafolgestörung generell können zeigen.
Und das ist bei euch, eben, die arbeiten ja mit Kindern, die traumatisiert sind durch Flucht und Krieg.
Jawohl,
Und das ist in dem Fall auch das, was ihr am meisten bei euch im Alltag begegnet, die Art von
Trauma. Das ist wirklich das, wo wir am meisten damit arbeiten.
Und sind dann auch, also natürlich jetzt gibt es die Voraussetzungen, also die Erlebnisse von diesen Kindern, die vor Ort sind, passiert, auf der Flucht, aber gibt es dann auch Momente hier, Also wenn sie dann in der Schweiz sind, wo das Trauma da auslösen kann, das Trauma?
Wir reden von postmigratorischen Stressfaktoren. Wir wissen, dass die Aufnahmesituation in einem Migrationsland mit verschiedenen Herausforderungen, Neuorientierungen und Konflikten verbunden ist. Und das sind Herausforderungen, die zu bewältigen sind. Wenn dann Vorbelastungen schon bestehen, dann kann man sich das auch bildlich vorstellen, wie ein Fass vorstellen, wo durch die dramatischen Erfahrungen, die vorbestehen, vielleicht trotz allem kann es Funktionieren weiter gewährleistet werden und dann schlussendlich durch Erfahrungen im Aufnahmeland schlussendlich dann einfach das nicht mehr reicht. Also dann die Kompensation passiert oder eben Symptome auftreten, von der Schule berichtet werden, dass die Kinder dann, sich nicht konzentrieren können, dass sie in Situationen beim Sport plötzlich völlig ausflippend oder nicht mitmachen können, davonläufen. Oder die Kinder sogar selber können berichten, dass sie deutlich Schwierigkeiten haben mit dem Lehren und vor der Klasse Beste sind sie. Auch so eine gewisse Hilflosigkeit erleben. Und denke ich, ist es sinnvoll, auch wirklich, wenn der Leidensdruck da ist, diesen Kindern zu helfen, damit dass sie wieder können, eine Zukunftsperspektive zu entwickeln.
Die hat mir auch im Vorgespräch ein Beispiel erzählt von einem Jugendlichen, der einkaufen ging, wo er in den Bus gestiegen und seine Einkäufe im Bus hat vergessen.
Ja.
Und da kann man ja jetzt, je nachdem, wenn man das von außen betrachtet, kann man ja sagen, das ist, wie es kann passieren. Ich weiss es nicht. Wie tut ihr das dann einschätzen?
Ja, ich glaube, in erster Linie ist es dann die Beziehung zu dem Mensch, zu dem Kind, zu dem Jugendlichen, aber auch natürlich die Erfahrung, wo entsteht durch die Abklärung, die diagnostische Abklärung, die wirklich sehr fundiert passieren muss, um mal wirklich feststellen, was sind die Probleme von dem Menschen. Und das, was ihr ansprecht, ist wirklich bei dem Patienten das Problem gewesen, dass er so dissoziative Lebenszustände hatte. Das heisst, dass es Momente gegeben hat, wo er durch äußere Erfahrungen, die er gemacht hat, Begegnungen mit Menschen oder irgendwelche Sinneserfahrungen wie in eine alte Geschichte zurückkatapultiert wurde und dann das wie real im Hier und im Jetzt erlebt hat. Und das führt dann dazu, dass Fehlleistungen passieren, aber häufig Sachen vergessen, mit dem Zug irgendwie zu weit fahren, sich nicht mehr erinnern können für einen gewissen Bereich. Weil dann halt einfach das Hirn in dem Moment euch umschaltet und dann halt wie vorgaukelt, man hat wieder die Gefahrensituation, wo damals bestanden ist. Und dann kann man den wichtigen Teil vom Hirn, der für das ganze Planerische zuständig ist, kann man nicht mehr nutzen. Weil dann geht es eigentlich vom Hirn her gesehen um ein pures Überleben und dann funktioniert das einfach auch anders.
Und ihr habt auch das Beispiel genannt, ihr habt vorhin schon ein Bild gesprochen mit dem Fass, das überläuft, und ihr habt auch im Vorgespräch ein Bild gebraucht vom Feuermelder. Also eigentlich, ihr habt gesagt, die Reaktion vom Kind oder vom Jugendlichen ist eigentlich normal, auf was sie erlebt haben. Was ja nicht normal ist, ist, was sie erleben.
Mhm. Ja, ganz genau. Das ist sehr wichtig, dass man weiss, dass eigentlich alle Reaktionen nach traumatischen Erfahrungen der Organismus probiert zu überleben, sicherzustellen. Das heisst, das sind eigentlich evolutionsbiologisch bedingte Lebensrettungsmaßnahmen, die über die Stammhirne laufen. Und da gibt es so eine Viermelderzentrale, die sogenannte Amygdala. Und die entscheidet eigentlich blitzschnell, ob eine Situation lebensbedrohlich ist oder nicht und reagiert dann oder löst entsprechende Reaktionen aus, wie Flucht oder Kampf oder wenn das nicht möglich ist, auch in Form von Erstarren. Und darum kann man auch sagen, durch wiederkehrende traumatische Erfahrungen wird wieder viermal wie übersensibilisiert. Und das führt zu Fehlermeldungen. Also in potenziell sicheren Situationen findet eine Interpretation statt von den neuronalen Strukturen, wo dann einfach sagen, es ist Gefahr, du bist in Gefahr. Und entsprechend wird das ganze körperliche Rauschen, aber auch das Denken und das Verhalten, wieder so aufgefahren, wie wenn man in einer lebensbedrohlichen Situation wäre. Und die Kinder und Jugendlichen erleben das wirklich auch so real. Für die ist das wirklich extrem bedrohlich. Und darum ist es auch wichtig, dass wenn so diese dissoziative Zustände stattfinden, dass man die Menschen reorientiert im Hier und Jetzt, weil die leiden fürchterlich unter diesen Zuständen.
Und könnt ihr da auch ein konkretes Beispiel sagen, wie man sich das jetzt vorstellen muss, wie das aussehen kann?
Ein konkretes Beispiel kann ich in dem Sinn erzählen, dass ich immer wieder erlebe, dass zum Beispiel Migrantinnen und Migranten, die bei uns sind, durch zum Beispiel Uniformen, verschiedene Uniformen, es muss nicht nur zwingend eine Polizei oder es kann auch ganz Blaulicht oder auch irgendwo vom Kondukteur oder was auch immer erinnert werden an frühere Erfahrungen. Und dann ist es so, dass sie eigentlich blitzschnell dann plötzlich eben wieder in dem Überlebensmodus drin sind. Also ausgelöst durch irgendeinen Sinnesreiz. Es muss nicht nur bildlich sein oder visuell, will ich sagen. Es kann über alle Sinneskanäle sein, wo etwas angetriggert wird, etwas ausgelöst wird und dann haben sie das Gefühl, sie sind plötzlich wieder in einer alten Situation. Ich kann mich an einen Jugendlichen erinnern aus Afghanistan, der mir erzählt hat, dass er beim Tramfahren durch einen Schweißgeschmack, den er wahrgenommen hat, plötzlich wieder das Gefühl hatte, er sei wie damals in dieser Situation im Gefängnis und hat das wieder wie so erlebt und ist dann wirklich in einer panikartigen Reaktion heimgegangen, hat sich wie daheim dann nachher wieder eingegelt, um sich selber zu schützen, weil das geht ja wirklich dann auch darum, dass sie sich probieren, in Sicherheit zu bringen, weil sie ja ein subjektives Gefühl haben, sie sind in Lebensgefahr.
Mhm. Jetzt, laut UNO sind rund 30 Millionen Kinder momentan auf der Flucht, die ja natürlich eben können betroffen sein. Jetzt sind auch von diesen Leuten auf der Flucht Kriegsopfer sind ein Drittel, die an Trauma leiden. Und erstaunlicherweise zwei Drittel, die eigentlich einen eigenen Weg finden, mit dem Erlebten umzugehen. Mhm. Wie kann man da, gibt es eine Erklärung da dafür? Mhm.
Also wir sind die Zahlen jetzt von dem sind mir nicht so bekannt, aber man sagt eigentlich schon auch, dass wir müssen schon davon ausgehen, dass Leute, die dramatische Erfahrungen gemacht haben, die sind nicht potenziell einfach per se traumatisiert. Sie haben auch Ressourcen, sie sind zwar Opfer geworden, aber sie sind nicht nur Opfer, sondern sie bringen etwas mit, sie sind Überlebende, sie haben teilweise gerade bei den unbegleiteten Minderjährigen auf der Flucht zwar Schreckliches erlebt, aber haben auch gewisse Kompetenzen, die sie entwickeln, Ressourcen, die sie haben. Und auf das müssen wir unbedingt fokussieren und das mit einbeziehen, weil das tut die Menschen stabilisieren oder eben, wenn sie noch nicht psychisch die Kriterien erfüllen für eine Krankheit, dass sie entsprechend auch können, resilient, gesund bleiben oder stabil bleiben. Und darum denke ich, ist es extrem wichtig einzuschätzen, hat der Mensch entsprechenden Leidensdruck und hat er Lebensbereiche, wo er eingeschränkt ist, sagen wir in Beziehungen, im Lehren und dann wirklich entsprechend Hilfestellungen anzubieten und nicht generell einfach flächendeckend das zu machen. Das ist wenig sinnvoll, sondern man sollte wirklich die Leute abholen und denen das geben, was sie wirklich brauchen.
Gut, wir hören jetzt ein Stück, Leili, von der iranischen Band Pellet Band und reden eben näher mit dem Silvan Holzer darüber, wie näher mit diesen Kindern, die durch Flucht und Krieg traumatisiert sind, ihre Spieltherapie arbeiten.
دوباره هوای شهر بیقراره ستاره ستارهی به شب نداره دوباره هوای شهر بیقراره زمستون به روی شهر موندگاره شهر بیقراره لیلی آخ لیلی چراغ آسمون تاره لیلی لیلی بگو که آسمون بباره لیلی آخ لیلی بگو که برگرده دوباره
شهر بیقراره لیلی لیلی چراغ آسمون و تاره لیلی آخ لیلی بگو که برگرده دوباره لیلی آخ لیلی بگو که آسمون بباره
Mein Gast im heutigen Subkutan-Talk ist der Silvan Holzer. Er arbeitet mit Kindern, die durch Krieg und Flucht traumatisiert sind im Ambulatorium für Folter- und Kriegsopfer vom Schweizerischen Roten Kreuz im SLK. Dort werden pro Jahr etwa über 300 Patienten und Patienten behandelt. Jetzt, dir, Herr Holzer, der mit Kindern arbeitet, eben in der Therapie ist nicht das Gespräch im Zentrum, sondern eben das Spiel. Jetzt, was könnt ihr mit Spielen erreichen?
Ja, ich denke, man muss zuerst vielleicht mal ergänzend sagen, es ist natürlich ein bisschen altersabhängig. Also es ist wirklich, je kleiner das Kind sind, umso wichtiger ist die Rolle vom Spiel. Und gleichzeitig muss man berücksichtigen, dass, wenn sie traumatisiert sind, dass sie teilweise auch Spielstörungen haben. Das mal als Rahmen. Aber grundsätzlich, ausgehend eben vom Konzept, dass man sagt, dass das Spiel eigentlich etwas ganz Natürliches ist vom Kind, dass das auch wie ein Teil von seiner Sprache ist, ist natürlich auch mit dem Spiel Verarbeitung verbunden. Man weiss aber auch, wenn Kinder traumatische Erfahrungen machen, dann tun sie durch Spielen, wenn sie die traumatischen Ereignisse reinszenieren, dann tun sie nicht verarbeiten, sondern sie machen sie, wiederholen sie. Und das ist ein potenzielles Risiko auch zur Retraumatisierung. Und das ist der Unterschied zum normalen Spielen. Da kommt der Therapeuten ins Spiel, wo das Kind in dem Spielen begleitet, die Situationen mit ihm durchgeht, durchspielt und probiert, neue Erfahrungen zu ermöglichen. Neue Erfahrungen kann sein durch Überlegungen, was für Helfer realer Natur oder imaginativer Natur dem Kind in dieser erlebten Situation, was im Spiel jetzt da darstellt, ein Stückchen hätte ich kennen oder könnte helfen, damit das die häufig erlebte Gefühl von Ohnmacht und Hilflosigkeit nicht so stark wäre oder eben neue Beziehungserfahrungen möglich wären, dass Kinder merken, ich bin nicht allein gewesen. Und gleichzeitig als Ergänzung vielleicht noch ist es so, in der therapeutischen Beziehung hat ja häufig der Therapeut in der Spieltherapie die Gefühlsanteile vom Kind. Also ich erlebe, ich kriege die Rolle, wo eigentlich das Kind in der Realität, in der traumatischen Situation erlebt hat. Das heisst, ich habe die schwierigen Gefühle und das Kind probiert natürlich, eine möglichst starke Position einzunehmen. Und meine Aufgabe ist es dann auch, die Gefühle, die schwierigen Gefühle zu verbalisieren, einen Begriff für das zu verwenden und ihm euch zu zeigen, ja, was könnte man dann anstelle von dem, wie es gelaufen ist, wie hätte es auch noch laufen können.
Habt ihr da ein konkretes Beispiel, dass man sich das vorstellen kann?
Mir kommt immer wieder das Beispiel zu sehen von dem syrischen Bub, den ich kennengelernt habe vor 2 Jahren, mit 6 Jahren, wo in seiner Lebensgeschichte kurz zusammengefasst sehr viele Beziehungsabbrüche erlebt hat. Und zu mir in Therapie kam und sich für ein Spiel mit Autos sehr begeistert hat und immer ganz ein bestimmtes Auto ausgewählt hat. Das hat auch durch die Filmindustrie einen gewissen Charakter dann, vermittelt bekommen. Gewisse Assoziationen sind mit dem transportiert worden und das hat dann die Rolle eingenommen. Und ich habe dann im Prinzip ein schwaches Auto bekommen, das eben nicht hat können genügen, wo steckig geblieben ist, wo man nicht hat können reparieren und so sättige Geschichten. Bis dahingehend, dass aber auch die Situation ist eingetreten, dass einmal scheiss Auto verschwunden ist und er dann auch hat können eindrücklich zum Ausdruck bringen und sagen, alles, was mir bedeutet, was mir wichtig ist, geht ein Stück weit verloren, verschwindet. Und dann haben wir euch an dem arbeiten miteinander, um zu schauen, ja, was kann man denn machen? Wie könnte man denn mit dem Auto schauen, dass es eben nicht verloren geht, nicht verschwindet? Oder eben dann im anderen Teil natürlich auch meine Rolle mit dem schwachen Auto, das zu unterstützen und ihnen das zu erleben lassen, wie man das Auto hat reparieren können, zum ein starkes Auto aufbauen und wie man das machen kann. So als ein Beispiel.
Jetzt nehme ich an, wenn man so mit Kind schafft, ist Vertrauen ist eine Voraussetzung. Mhm. Das ist ja nicht von Anfang an gegeben. Da treffen zwei Personen aufeinander, die einander nicht kennen. Wie schafft ihr das Vertrauen? Oder wie lange braucht das?
Vertrauen ist grundsätzlich in Therapie sehr eine wichtige Komponente mit traumatisierten Menschen, die Traumaerfahrungen gemacht haben. In der Beziehung entsteht extrem viel Misstrauen. Das braucht Zeit, das braucht aber auch Verlässlichkeit. Die Kinder und Jugendlichen müssen erleben, dass ich das, was ich sage, kann wirklich auch einhalten, dass ich verlässlich für sie da bin. Und dann probiert man natürlich, dass man wirklich über längere Zeit mit ihnen arbeitet und verschiedene Erfahrungen macht, Vertrauen zu gewinnen. Und natürlich auch im Einbezug der Eltern, wenn das möglich ist, wenn Eltern vorhanden sind, die ein wichtiger Teil von der Behandlung sind.
Ist denn auch jetzt das Vertrauen schaffen? Die haben auch gesagt, es ist zum Beispiel wichtig, wenn ich es richtig habe verstanden, dass der Spielraum, wo sie kommen, immer auch wieder gleich aussieht, dass immer die Sachen am gleichen Ort sind. Das ist auch Teil, das ist eine Kontinuität, die sie vorher wahrscheinlich nicht hatten.
Voilà. Genau, es geht wirklich um das, dass die Verlässlichkeit besteht. Das aber gerade das Beispiel, das ich vorher erzählt habe, ist so eindrücklich, warum das so wichtig ist, dass die Kinder leben eben im Vergleich zu den dramatischen Erfahrungen, dass sie da einen sicheren Ort erleben können, einen sicheren Raum erleben können, wo sie wissen, wie das funktioniert, wie ich funktioniere, wie die ritualisierte Stunde abläuft und dass sie da eigentlich nicht unkontrollierte oder Ohnmachtsgefühl erleben, wo nicht in einem geschützten Rahmen stattfinden.
Und jetzt begleitet ihr die Kinder über wahrscheinlich verschiedene Zeiträume. Mhm. Wann gilt denn ein Kind als, in Anführungszeichen, therapiert oder wo er nicht mehr zu euch muss kommen?
Ja, ich glaube, bei den Kindern ist es so, die sind ja in Entwicklung begriffen. Und dementsprechend verläuft meines Erachtens, so wie ich es jetzt kennengelernt habe, Therapie in Phasen. Das heisst, ein Kind kann durchaus, oder ein Jugendlicher kann durchaus 2 bis 3 Jahre bei uns in Therapie sein. Und dann mit der Zeit kommen dann so Rückmeldungen, ja, ich würde lieber gerade shooten oder ich würde lieber meine Freunde sehen oder bei dir ist es langweilig und so einige Hits. Das sind eigentlich die schönsten Komplimente, die ich dann bekommen kann, dass ich quasi meinen Job erfüllt habe, weil mein Ziel ist ja, mich überflüssig zu machen, dass Kinder alleine bestehen können im Alltag, im Leben und eine Zukunftsperspektive entwickeln können. Es kann sein, dass zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht noch mal eine Therapiephase nötig wird, wenn ein neuer Lebensabschnitt oder neue Entwicklungsaufgaben auftauchen. es sollte so abgeschlossen werden, dass die Kinder und Jugendlichen merken, dass da eine helfende Person ist, die eine offene Bord ist, wo man jederzeit euch zurückkommen kann. Aber ich denke, man müsste die Leute auch mal mit einem positiven, bestärkenden Anteil ins Leben entlassen. Ich denke, man sieht das wirklich auch in der Arbeit, wenn sie so weit sind. Und die einen müssen wir dann ein bisschen schupfen und die anderen kommen das nicht mehr. Aber das ist ja so die Erfahrung, die wir haben.
Jetzt ist unsere Zeit schon wieder fast vorbei. Ich habe noch eine letzte Frage. Im Ambulatorium für Folter- und Kriegsopfer vom SLK werden pro Jahr etwa 300 Leute behandelt. Da gehören natürlich auch Erwachsene dazu, Kinder. Mhm. Hat es in der Schweiz genug solche Therapieplätze?
Ich bin froh, dass Sie das ansprechen. Ich glaube, wir haben in der Schweiz grundsätzlich eigentlich nicht ausreichend Therapieplatz mit fachqualifizierten Personen, die ausgebildet sind in Traumatherapie, um entsprechende Therapien anzubieten. Und ich glaube, das wäre eine wichtige Botschaft, auch, dass wir da weiterführend diesen Menschen, vor allem den jungen Menschen, Unterstützung können bieten können. Weil es einfach auch so ist, je früher den Menschen man kann eine Hilfe und eine Hilfestellung angedeihen lassen, wo es dann auch nötig ist. Und das sollen die Fachleute entsprechend abklären. Aber dann weiss man einfach, dass das auch prognostisch günstig ist für eine Entwicklung. Und darum macht das auch Sinn, finde ich.
Gut. Herr Holzmann, wir könnten noch lange weiter reden. Ihr hättet noch viel Interessantes zu erzählen. Ich bedanke mich, dass ihr zu uns zu Rabe ins Studio gekommen seid und uns habt Einblick gegeben in euer Arbeiten.
Merci euch.
Merci.
Subkutan Talk.
Der heutige Gast im Subkutan Talk ist der Silvan Holzer. Der Kinder- und Jugendpsychologe arbeitet beim Ambulatorium für Folter- und Kriegsopfer vom Schweizerischen Roten Kreuz zu Bern. Das SRK, kurz für das Schweizerische Rote Kreuz, finanziert das Angebot über Eigenmittel und staatliche Gelder. Dazu kommen auch Stiftungen und private Gönner und Gönnerinnen. Die Kosten für Behandlung werden zu einem gewissen Teil von Krankenkassen gedeckt. Den Link zum Ambulatorium findest du auf unserer Homepage rabe.ch/subkutan.
Apropos
Flucht und Trauma. Zum heutigen Talk-Thema haben wir uns bei Anna Christen von Buchhandlung Klamauk einen Buchtipp geholt.
Ich empfehle das Buch von Ute Schäffer namens «Einfach nur weg, die Flucht der Kinder», erschienen im DTV-Verlag. Obwohl der Fokus hier jetzt auf Deutschland liegt, ist es so, dass Ute Schäffer 12 Jugendliche aus ganz unterschiedlichen Herkunftsländern zu Wort kommen in ihrem Buch. Darüber, was sie in ihrer Heimat erlebt haben, was ihre Traumata sind, aber auch, was eben ihre Wünsche und Ziel sind. Da hat es von Fußballer bis Arzt alles dabei. Es ist sehr schön, weil man so den persönlichen Blick überkommt von den Kindern, was das mit einem jungen Leben macht und anrichtet in den Menschen innen. Und es ist tiefgründig, macht Hühnerhaut und lässt einem einfach auch mal einen anderen Blick auf das Ganze überkommen.
«Einfach nur weg. Die Flucht der Kinder» von Ute Schäfer. Der Buchtipp von Anna Christen aus der Buchhandlung Klamauk an Postgasse Bern. Nächste Woche widmen wir uns der Jugendarbeit Bern. Wer arbeitet dort eigentlich? Was halten die Jugendlichen von diesem Angebot? Und wieso braucht es eine Jugendarbeit in Ritschu? Diese Fragen gehen wir nachher. Die Antworten gibt es in einer Woche hier bei Subkutan auf Radio Rabe. Findest du, dass es noch viel mehr Themen gäbe, die man unter die Lupe nehmen sollte? Also los! Schreib uns ein E-Mail auf subkutan@rabe.ch. Du findest uns aber auch auf Facebook oder auf unserer Homepage www.rabe.ch/subkutan. Dort kannst du auch den Tag von heute und alle vergangenen Sendungen nachhören. So, das war es mit der heutigen Dosis Subkutan. Mein Name ist Lena Glanzmann. Schön, hast du zugelassen und bis nächste Woche.